Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Gut, ihr Lieben, ich habe gedacht, bevor ich heute Morgen mit meiner Botschaft anfange, möchte ich euch gerne noch ein kurzes Video zeigen.
Brauchst du das?
Nee, brauche ich nicht, danke. Möchte ich euch gerne noch ein kurzes Video zeigen, das so einen doppelten Effekt erfüllen soll heute Morgen. Einmal soll es euch noch ein bisschen einen besseren Eindruck geben von dem, was wir mit Gospel Tribe machen. Und auf der anderen Seite ist die Art und Weise, wie wir in diesem Missionseinsatz vorgegangen sind. Ihr werdet gleich ein Video sehen von Mallorca. Kann man auch zum Missionseinsatz hingehen. Das hat ein bisschen was damit zu tun, worüber ich heute sprechen möchte. Ich komme da nachher nochmal drauf zurück, aber schaut es euch vielleicht einfach kurz selbst an. So, wenn ihr im August noch nichts zu tun habt, dann könnt ihr euch gerne nachher melden. Ja, wir freuen uns, wenn auch Leute mitgehen. Ja, ihr seid ja bei einer ganz spannenden Serie im Moment, wo ich mich sehr freue, dass ich heute meinen Beitrag dazu leisten kann. Es geht darum, Zugangswege zu Gott zu finden. Und den Zugangsweg, über den ich heute sprechen möchte, den könnte ich eigentlich so in einem Wort zusammenfassen. Es hat was damit zu tun, Gottes Kraft in seinem Leben zu erleben. Und ich möchte gerne über zwei Wege sprechen, die man unter diesem Oberbegriff zusammenfassen könnte. Und das ist einmal Gott zu hören für sich selbst und für andere Menschen und im Handeln Gottes Kraft zu erleben. Und ich möchte das gerne mit einer kleinen Geschichte beginnen, weil ich auch nicht weiß, was diese Begriffe in dir auslösen, wenn du heute Morgen hier sitzt. Ich bin allein mit meiner Mutter aufgewachsen und bin deswegen etwas feminin geprägt gewesen. Man musste mir irgendwann mal zeigen, wie man Hammer benutzt und Nagel in die Wand schlägt. Und auch viele Sachen, die so Männer mit oder Väter mit ihren Jungs machen, die habe ich nicht so erlebt. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht bei mir Nachholbedarf gibt. Was ich schon immer mal machen wollte, war ein richtiges Gewehr schießen. Ich war auch nicht bei der Bundeswehr, habe irgendwie die Mädchenvariante beim Zivildienst gewählt. Irgendwie, ich dachte, da überanstrenge ich mich auch nicht. Und letztes Jahr war ich dann in Pakistan. Wir haben da einige Veranstaltungen gemacht. Und weil das recht gefährlich ist, schicken die dir dann immer so Wächter mit. Und so hatte ich irgendwie so einen Mann dabei mit so einem langen Bart. Am Anfang musste ich mich erkundigen, auf welcher Seite der eigentlich steht. Der hat mich immer mit einer AK-47 bewacht. Also selbst wenn ich auf der Bühne war und dann Leute kamen, um Gebet zu empfangen, stand der mit dem Ding im Anschlag. Und das hat mich erst nervös gemacht, aber als wir dann irgendwann mal so unterwegs waren auf dem Feld draußen, habe ich mir ein Herz gefasst und habe gesagt, sag mal, darf ich das Ding auch mal schießen? Ja, ich will einfach mal in die Luft ballern. Und er hat gesagt, nee, das geht überhaupt nicht, da gibt's gleich einen Aufstand, wenn das irgendeiner hört, die denken, da ist irgendwie ein Aufstand ausgebrochen. Da habe ich den Traum beerdigt, bis ich dann dieses Jahr in Paraguay war. Wir gehen immer wieder mal nach Paraguay zu den Mennoniten, das ist so Teil von unserem Dienst. Und das sind ja eigentlich Pazifisten dort, diese mennonitischen Kolonien. Aber jeder Mennonit, der so ein bisschen was auf sich hält, der hat so sein Stück Grundbesitz. Das hat er dann seine Rinder und andere Tiere. Und damit einher geht ein ganzes Waffenarsenal. Ja? Messer, Luftgewehre, Kleinkaliber, Großkaliber. Und als ich dann da auf so einer Hacienda war, da wusste ich, jetzt ist mein Moment gekommen. Und die haben da einfach rumgeballert mit den Dingern. Und dann habe ich gesagt, ob ich auch mal schießen darf. Dann haben sie mir da halt so einen Kleinkaliber in die Hand gedrückt. Und habe mir das so ein bisschen angeguckt, habe gedacht, ja, ich glaube, das traue ich mir zu, da ist der Rückschlag nicht so groß, das ist auch nicht so laut, wenn das dann schießt und vielleicht treffe ich damit was. Habe das Kleinkaliber genommen und haben wir dann so auf so Büchsen geschossen, irgendwie so in Entfernung und irgendwann ging es dann darum, Enten zu jagen. Und ich kam mir vor wie der Superjäger, bin dann mit diesem Kleinkaliber einem hinterher, war so ein Ententeich, habe dann tatsächlich eine Ente getroffen. Mein persönliches Glückserlebnis, hoch. Meine Tochter, die ist, seit sie 4 Jahre ist, Vegetarierin, weil ihr die Tiere so leid tun, die hat dann im Internet so ein Bild von mir gesehen mit dieser Ente und dem Gewehr. Ich sag, Papa, das hätte ich nie von dir gedacht. Und ich hatte so meine Ente, ich war so glücklich mit meinem kleinen Gewehr und dann kamen wir da zurück nach unserer Jagd und dann haben sie gesagt, hey Gerald, aber jetzt musst du auch mal das Großkaliber ausprobieren. Und alle haben auf mich eingeredet. Und mir war das irgendwie suspekt. Ja, das war so eine Schrotflinte, wo so unglaublich viele Kugeln auf einmal fliegen. Solches Kaliber irgendwie. Und unglaublich laut, der Rückstoß. Ich hatte überhaupt keinen Bock da drauf, weil ich mir gedacht habe, oh nee, das wird nur peinlich. Und dann treffe ich nichts. Und überhaupt, ich will bei meinem Kleinkaliber bleiben. Und dann haben die mir aber erklärt, weißt du, gerne mit so einem Großkaliber, da trifft man auch richtig was, wenn da so ein Entenschwarm ist, dann musst du nicht mal die Ente treffen, sondern du haust einfach drauf und dann fliegen da 10 Enten vom Himmel. Und es hat dann schon irgendwie Sinn gemacht, dass das manchmal effektiver sein kann, als mit seinem Kleinkaliber rumzuballern. Aber irgendwie wollte ich nicht. War mir zu fremd, war mir zu laut, der Rückstoß vielleicht zu stark. Bis ich mich am Ende habe überreden lassen und es war cool. Es war wirklich cool. Warum erzähle ich euch diese lange Anekdote? Ich glaube, wenn es um unsere Zugangswege zu Gott geht, da hat jeder von uns seine ganz eigene Antenne. Und ihr habt ja in den letzten Wochen auch schon gewisse Wege vorgestellt bekommen. Und dann ist es irgendwie so, dass man jemanden zuhört und denkt, ja, in der Person finde ich mich wieder. In diesem Zugangsweg finde ich mich wieder. Der ist auf mich zugeschnitten. Der passt mir. Da muss ich keine Angst haben vor irgendwelchen unkontrollierbaren Effekten. Wenn dir dann auf einer auf einmal so eine andere Knarre hinhält, dann sagst du, nee, lass mal, ich hab meinen Weg gefunden. Und ich glaube, dass wir manchmal in der Gefahr sind, weil uns etwas fremd ist oder weil wir uns noch nicht damit angefreundet haben, etwas an uns vorübergehen zu lassen, was eigentlich dafür gedacht ist, dass wir es benutzen, dem Kontext und dem Moment angepasst. Und weil uns das fremd ist, lassen wir es vorübergehen. So wie ich vielleicht dieses Gewehr nicht benutzen wollte, bis ich selber mal probiert habe und gemerkt, krass, damit trifft man ja richtig was. Und wenn ich heute Morgen über diese Aspekte rede, ja, Gottes Kraft, Gott zu hören für sich selbst, für andere, dann glaube ich, ist es wichtig, dass selbst wenn du sagst, oh, da hätte ich ein bisschen Angst vorm Rückstoß oder das ist mir fremd, dass du trotzdem das an dich heranlässt und fragst, Gott, gibt es hier irgendetwas, was du mir sagen möchtest? Ich möchte gerne mit einem kurzen Bibeltext anfangen, bevor ich hier ein bisschen von meinen Erlebnissen erzähle. Und zwar findet ihr den in Lukas 11. Und da gibt es einen Vers, im Vers 9, da heißt es, sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu seinen Freunden, ich sage euch, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Was hier passiert war, ist, dass die Jünger zu Jesus gekommen sind. Sie haben gesagt, Jesus, kannst du uns beibringen, wie wir mit Gott in Kontakt kommen können? Wie wir beten können? Und das Interessante ist, dass in diesem ganzen Text, was davor gespannt ist, in Kapitel 11, Jesus in keinerlei Weise über irgendwelche Techniken oder Zugangswege spricht, sondern vielmehr gibt er ihnen Themen, wo er sagt, die sind wichtig, dass er sie mit Gott besprecht. Das Vaterunser, die meisten von uns kennen das. Und das, womit er sie am Ende zurücklässt, ist diese Verheißung, hey, unabhängig davon, wie du zu Gott kommst, dein Gott ist ein Gott, der hört, wenn du bittest und der geben möchte. Es ist ein Gott, wenn du ihn suchst, der lässt sich finden. Wenn du anklopfst, dann wird dir die Tür aufgemacht. Ich möchte das heute Morgen so ein bisschen als Ermutigung vorspannen. Vielleicht sitzt du auch hier und du bist noch gar nicht so gläubig, du guckst dir das alles mal an und denkst, ich weiß nicht, ob das in meinem Leben klappt, mit Gott in Kontakt zu treten. Und Gott gibt dir diese Verheißung, er sagt, wenn du dich aufmachst, dann wirst du etwas finden. Ja? Du wirst etwas finden. Vor einigen Wochen war Ostern, weiß nicht, wer von euch Kinder hat. Und für meine Kinder ist das absolut Coolste, dass wir die Ostereier und die Hasen verstecken und dass sie das suchen dürfen. Aber es gibt ja zwischen Eltern und Kindern so ein unausgesprochenes Gesetz an Ostern und das lautet, die Kinder wissen, wenn ich suche, dann werde ich was finden. Und das Gesetz für die Eltern umgekehrt, das lautet, wenn ich etwas verstecke, dann verstecke ich so, dass meine Kinder es finden können. Und daran haben alle irgendwie Spaß. Stell euch mal vor, Eltern, die so die Osterhasen verstecken, sagen, das finden die nie, ja. Und das Kind wird schon langsam nervös. Papa, ich finde nichts. Nein, das ist nicht Sinn der Sache. Man versteckt das. Beide haben Freude dran, aber klar, das Ziel ist, dass was gefunden wird. Und ich weiß nicht, warum Gott das so macht, dass er sagt, wir müssen ihn erst suchen, wir müssen erst bitten, wir müssen erst anklopfen. Der könnte doch auch einfach offensichtlich da sein. Aber irgendwie hat das Gott so für uns gestaltet. Aber es ist wie bei Ostern, wer sich aufmacht, um zu suchen, der findet auch was. Lasst mich über meine zwei Zugangswege einfach ein wenig sprechen und euch vielleicht ein paar Beispiele geben. Fange ich mal an mit diesem ersten. Ein Zugangsweg, der mir in meinem Leben unglaublich viel bedeutet, hat etwas damit zu tun, Gottes Stimme zu hören, für mich persönlich, aber auch im Dienst an anderen Menschen. Ihr habt das vorhin vielleicht in der Vorstellung so ein bisschen mitbekommen, dass wir auch eine Bibelschule in Karlsruhe haben, die man 2 Jahre besuchen kann. Und bei uns ist es so, dass wir mit unseren Schülern 4-mal die Woche, die Tage so dienstags bis freitags, morgens zusammenkommen um 7:30 und dass wir die ersten 2 Stunden des Tages nehmen, um einfach Gott im Gebet zu suchen. Und die erste Stunde ist ein bisschen so, dass jeder für sich selbst Zeit hat. Und da gibt's dann einen Raum, da läuft Musik, da kann man sich einfach hinsetzen, man kann einfach still werden vor Gott, man kann durch die Musik sich inspirieren lassen. Ein anderer Raum, da ist ganz Stille. Und dann haben wir in der Regel die Bibel dabei, lesen einfach kapitelweise in der Bibel und lassen Gottes allgemeines Reden zu uns sprechen. Und der entscheidende Moment ist dann aber zu sagen, Gott, aus der ganzen Fülle, was ich jetzt heute Morgen gelesen habe, was ist eigentlich das, was du ganz persönlich zu mir heute Morgen sprechen möchtest? Was ist der Satz, was ist die Offenbarung, was ist die Korrektur, die du heute Morgen in mein Leben hineinsprechen willst? In dem Raum, in dem es dann mehr still zugeht, da hat dann jeder irgendwie ein Buch, schreibt irgendwie Sachen auf, wo er merkt, der Heilige Geist, der macht das lebendig, er redet. Und das sind dann irgendwie Dinge, auf die man auch zurückschauen kann und sagen, wow, hier erkenne ich sogar wie ein roter Faden, was Gott so in meinem Leben gerade am Wirken ist. Wenn wir dann in diesem Raum sind, wo mehr die Musik läuft, wo es auch laut sein kann, dann ist zum Beispiel eine Sache, die ich sehr gerne mache und die wir auch unseren Schülern beibringen, die Bibel zu nehmen und einfach einzelne Verse laut vorzulesen. Mal einen ganzen Psalm zu nehmen, ein ganzes Kapitel zu nehmen und diese Verse laut zu lesen und dann immer nach jedem Vers kurz innezuhalten und das, was man in dem Vers gelesen hat, als ein Gebet zu Gott zu formulieren. Es gibt zum Beispiel wunderbare Psalmen, in denen es darum geht, dass Menschen ihren Hunger gegenüber Gott ausdrücken. Wo David dann zum Beispiel sagt, Mensch, ich bin wie jemand, der in einem dürren Land ohne Wasser ist und ich habe so Sehnsucht nach deiner Herrlichkeit. Das ist ein Gebet, das David gebetet hat. Und dann hinzugehen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Drüber nachzudenken, wo ist meine Seele trocken? Ja, wo ist mein Leben gerade trocken? Wo hakt mein Leben? Herr, hier bin ich und ich bitte dich, zeig mir deine Herrlichkeit. Offenbar mir etwas von dir selbst. Fülle diesen Mangel aus. Und in diesem ganzen Prozess von Bibelstellen beten, merkst du auf einmal, wie gewisse Verse einfach gut sind, wie sie dich erbauen und andere richtig ins Schwarze hineintreffen in deinem Leben. Und das ist eine Art und Weise, wie die allgemeine Offenbarung in dem Moment ganz spezifisch das eigene Herz erreicht. Und man merkt, der Heilige Geist macht da was lebendig. Ich glaube, dass wir das oft ein wenig außer Acht lassen können, dass der Heilige Geist uns eigentlich von Jesus gegeben wurde als Ersatz für ihn selbst. Die Jünger, die waren damals unterwegs und Jesus hat gesagt, ich werde bald vom Vater weggenommen werden, aber ihr braucht keine Angst haben, ich werde euch einen Beistand hier lassen, der wird euch in die Wahrheit führen. Der hat das Herz Gottes erforscht. Er wird Jesus groß machen in eurer Mitte. Er wird euch Kraft geben, um anderen Menschen zu bezeugen, wer Jesus ist. Und ich glaube, dass Jesus sich wünscht, dass wir mit diesem Heiligen Geist eine enge Beziehung führen und in einer engen Verbindung stehen. Und das sind genau dann diese Momente, wo der Heilige Geist beginnt zu reden und Dinge lebendig zu machen. Und eine Art und Weise, wie ich zum Beispiel diese Nähe zum Heiligen Geist suche, das ist, dass ich in Sprachen bete. Ich weiß nicht, wie bewandelt ihr seid, so mit den Geistesgaben, ob ihr diese Kapitel schon mal gelesen habt, im ersten Korintherbrief zwischen Kapitel 12 und 14. Da geht es um Gaben, die der Heilige Geist der Gemeinde Jesu schenkt. Und eine dieser Gaben wird dort das Sprachengebet genannt. Das Sprachengebet, das ist etwas, wo der Heilige Geist einem wie eine Sprache von Gott schenkt, die man mit dem Verstand nicht erfassen kann. Und die Bibel sagt, man spricht Geheimnisse aus, der Heilige Geist, er fließt durch einen hindurch. Und der Zweck dieser Gabe ist nicht in erster Linie den Verstand aufzubauen, sondern es geht dabei darum, sich selbst geistlich im tiefsten Herzen zu ermutigen, zu erbauen. Die Kraft Gottes fängt einen an zu erfüllen. Und ich erlebe das ganz, ganz oft in meinem Leben, dass ich an so einem Punkt bin, wo ich eigentlich keine Lust habe zu beten. Wo mir Gott fern ist, zumindest gefühlsmäßig. Und das sind dann die Momente, in denen ich anfange, in Sprachen zu beten. Ich mache das jetzt nicht vor. Und ich merke, wie der Heilige Geist von mir Besitz ergreift und wie sich in meinem Herzen etwas öffnet. Das ist ein bisschen wie in dem Lied vorhin, wo es geheißen hat, ich bin wie ein Zimmer oder ein Raum ohne Dach. Ja, a room without a roof. Und ich merke, dass da etwas zu Gott frei wird. Ich merke, dass, wenn ich Bibel lese, etwas lebendig wird. Dass Gott anfängt, mein Herz zu inspirieren. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die sagen, boah, das ist mir total suspekt, damit will ich gar nichts zu tun haben. Ich bin ja auch gewarnt worden, das könnte sogar was Schlimmes und was Böses sein. Ich war so von meiner Geschichte ganz anders. Ich wollte das unbedingt haben. Und habe mich da unglaublich danach gesehnt und habe das aber irgendwie nicht gehabt. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich war damals noch in der Schule, da gab es so einen Italiener bei uns in der Schule, der war eigentlich ein bisschen komisch. Aber der wusste das irgendwie, der war auch Christ und hat gesagt, ja, da gibt's so eine Veranstaltung, da beten die für sowas, geh doch da mal hin. Und ich weiß noch, ich bin den Abend da hingegangen, ging irgendwie ein Missionsbericht um China und danach eben Gebet für mehr vom Heiligen Geist und diese Gaben. Und ich kam da hin und dann kam dieser Aufruf, man sollte da nach vorne kommen, dass diese Leute für einen beten können. Und ich weiß noch, dieser Prediger, der für mich gebetet hat, das Erste, was mir an ihm aufgefallen ist, dass er unglaublich Mundgeruch hatte. Und manche Leute, die sind da sogar umgekippt und ich war mir dann nicht ganz sicher, was genau jetzt das bewirkt hat, ob das was mit dem Heiligen Geist zu tun hatte oder irgendwie mit anderen Dingen. Und irgendwann kam dieser Mann, er hat für mich gebetet und das war für mich irgendwie emotional, auch ergreifend, aber er sagte dann zu mir so, du kannst jetzt auch in Sprachen beten und ich habe gesagt, nee, das kann ich nicht. Ich habe überhaupt nichts da irgendwie in diese Richtung empfunden und bin an dem Abend nach Hause gefahren. Und war etwas irritiert. Ich hatte dann aber damals so ein junges Mädchen bei mir im Jugendkreis und die hat gesagt, ja, das ist ganz einfach. Jesus hat gesagt, dass wir den Heiligen Geist empfangen, wenn wir drum bitten. Und der Heilige Geist, der kommt und der teilt das alles aus und du hast das schon. Ich sage, nee, ich habe das nicht. Und sie sagt, fang doch einfach mal an, in Sprachen zu beten. Und ich sage, ja, wie? So einfach in Sprachen fangen an zu beten? Kann ich nicht. Aber der Hunger in mir wurde so groß, dass ich eines Abends in meinem Bett saß, mich an die Wand gelehnt habe und dann habe ich zu Gott gesagt, Gott, das ist so ziemlich das Bescheuertste, was ich in meinem ganzen Leben jemals getan habe, aber ich werde jetzt in Sprachen beten. Und ich habe mir wirklich leibhaftig vorgestellt, wie der Herr Jesus so einen Sack voll Engel ruft und sagt, hey, komm mal rüber, das müsst ihr euch echt angucken. Der Elsner redet jetzt in Sprachen. Ja, Ich habe wirklich gedacht, dass Gott das ist und denkt, der ist total durchgeknallt. Und ich saß da und es war ein furchtbares Gefühl. Mein Verstand hat rebelliert und ich habe das dann auch bald wieder gelassen. Und dann kam aber der Moment, wo ich nochmal in so einem Jugendgottesdienst saß und das hat in mir gearbeitet, das hat mich beschäftigt. Ich habe nochmal jemand gebeten, für mich zu beten. Das war ein Riesending mit 800 Jugendlichen, die waren alle schon beim Mittagessen. Ich saß da ganz allein in diesem ausgeräumten Saal. Und auf einmal kam die Kraft Gottes so über mich, dass das so war, wie ich mir das immer vorgestellt habe. So wie ich das in der Apostelgeschichte gelesen habe. Die Kraft Gottes kommt über einen und es fließt einfach aus dir heraus. Und für mich ist diese Gabe etwas Besonderes, weil dieser Effekt Nähe zu Gott und dieses Eingehülltsein in der Kraft Gottes und im Heiligen Geist etwas ist, was ich tatsächlich erfahre. Wenn wir dann in der Bibelschule sind und dann diese Zeit kommt nach einer Stunde, wo wir gemeinsam Gott suchen, dann ist genau das, worum es geht, Gott für andere zu hören. Und das ist in meinem Leben auch oft so, dass ich dann einfach anfange, in Sprachen zu beten und Gott sagt, bitte gib mir etwas für diese Person. Und wie ich dann merke, wie der Heilige Geist mir einen Impuls gibt, um die andere Person tatsächlich zu ermutigen und etwas hineinzusprechen. Ich glaube, das ist so, wie Gott sich das vorstellt, dass die Geistesgaben einander dienen. Wir ermutigen da unsere Schüler auch zu sagen, hey, wenn wir im Lobpreis sind, bitte Gott, dass er dir ein Bild gibt, dass er dir einen Vers gibt, dass er dir ein Wort gibt für jemand, der im Raum ist. Ich glaube, das ist etwas unglaublich Ermutigendes. Und vielleicht kann ich da noch einen Satz dazu sagen, was für mich persönlich prophetische Rede ist. Prophetische Rede hat für mich nicht in erster Linie etwas damit zu tun, dass ich für jemand anders die Zukunft höre oder dass das sowas ähnliches wie christliche Wahrsagerei. Sondern wenn ich die Propheten im Alten Testament betrachte, waren das Leute, die etwas genommen haben, was Gott offenbart hat, und sie haben es in dem Kontext, in dem die Menschen gelebt haben, angewandt, sie damit ermahnt, ermutigt, ihnen den Weg aufgezeigt. Und wenn wir dann einander prophetisch dienen, dann rechne ich damit, dass der Herr etwas nimmt von dem, was er von seinem Willen schon offenbart hat und es in dem Moment für eine Person lebendig macht. Und der Moment, in dem das Wort zugesprochen wird, ist der Moment, in dem die Person das braucht. Und ich erlebe das in meinem Leben selbst als eine unglaubliche Kraftquelle und eine Art und Weise, wie ich oft Gott höre. Ganz kurz noch, 2-3 Minuten. Mein zweiter Punkt. Ich habe vorhin gesagt, Gottes Kraft zu erleben, das ist eine Art und Weise, wie ich Gott begegne und wie er mir nahe kommt. In diesem Video habt ihr das vielleicht gesehen, was so ein bisschen unser Ansatz war, am Ballermann in Mallorca mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal am Ballermann war, selbst wenn ihr die Hand heben würdet, ich könnte es nicht sehen. Möchte auch niemand zu nahe treten, der da vielleicht regelmäßig seine Ferien verbringt, aber es ist wirklich ein Ort, wo man zumindest sagen kann, an diesem Abschnitt, wo eben die deutschen Partytouristen hingehen, da geht es eigentlich um zwei Dinge, um Sex und um Saufen. Und es ist tatsächlich der letzte Ort, wo Leute irgendwie damit rechnen, dass einen jemand auf Gott anspricht. Ich weiß noch, wir sind da zu so einem Besitzer von so einem Striplokal hingegangen und haben gesagt, ob wir da eine Ansage machen dürften, ob irgendjemand Gebet braucht. Und der hat uns angeguckt und hat gesagt, dieser Ort ist die Hölle. Und in der Hölle betet man nicht. Das waren seine Worte, nicht meine. Und das Interessante war aber, dass während dieser Mann das gesagt hat, 50 Meter weiter ein weiteres kleines Team mit 3 Leuten da an der Strandpromenade gesprochen haben. Und diese Jungs, die haben Rotz und Wasser geheult, dass ihnen die Triefe hier von der Nase runtergelaufen ist. Und sie haben einfach nur gesagt, wir haben noch nie so etwas gehört. Es war einfach ein paar Teenies, die ihnen was von Jesus erzählt haben und für sie gebetet haben. Unser Ansatz ist, dass wir zu den Leuten hingehen und sagen, hey, hör mal zu, also kennenlernen ist nicht so das Problem dort, hör mal zu, das, was wir dir jetzt sagen, das ist für dich total bescheuert wahrscheinlich, aber wir sind einfach Christen aus Deutschland, wir sind hier am Ballermann, wir fragen einfach Leute, ob es irgendetwas gibt, wo wir für sie beten könnten. Man ist jetzt im Urlaub, vergisst man so ein paar Sachen ein bisschen, aber gibt es irgendwas, wo du weißt, nur Gott kann eingreifen? Das ist so eine Art. Die Menschen erzählen etwas und man betet gleich vor Ort mit ihnen. Oder noch besser, man setzt sich irgendwo hin und man sagt, Gott, bitte zeig mir jemanden, auf den ich zugehen soll. Gib mir vielleicht auch eine Offenbarung darüber, was die Person braucht. Und dann gehst du auf die Person zu und sagst, Entschuldigung, ich bin da noch am Lernen, Gottes Stimme hören, aber ich habe einfach eine Frage, ich habe so einen Gedanken gehabt, könnte das sein? So war das zum Beispiel bei dem Typ, der da irgendwie am Bein seine Schmerzen verloren hat. Und dann gehst du zu den Leuten hin und die Reaktionen sind immer die gleiche. Die einen, die können es nicht fassen, die lachen, ja, und die anderen setzen sich hin, erzählen ihr Leben und es ist einfach krass, was Gott passiert, was Gott tut. Lass mich diese Geschichte zu Ende erzählen, dann bin ich fertig. Da war ein Mann, von dem habt ihr da gehört, Maurice hieß er. Ein paar von uns haben ihn angesprochen, da hat er gesagt, ja, das, was er da jetzt über Jesus gehört hat, da muss er erstmal drüber nachdenken, was das mit ihm zu tun hat, weil sein Leben, das läuft ganz anders. Und dann kam er ist er nach Hause gegangen an dem Abend und dann hat er am nächsten Tag kam er wieder zu dem gleichen Team, wir sind da immer an der gleichen Stelle, und erzählt, gestern Abend bin ich nach Hause gelaufen, da kamen ein paar Männer, die wollten mich verschlagen. Und dann kamen aus dem Nichts ein, zwei Leute und die haben das für mich übernommen. Was das jetzt heißt, weiß ich auch nicht genau. Die haben das für mich übernommen und ich persönlich bin jetzt nicht unbedingt davon überzeugt, dass das tatsächlich Engel waren, aber er hat gesagt, das war wie Engel. Also hat er gesagt, ich wäre jetzt bereit, mich zu bekehren. Ja, das ging recht schnell. Und dann hat er gesagt, ja, er möchte Jesus in sein Leben aufnehmen und so weiter. Er merkt, dass er Gott braucht. Jetzt hat er aber noch ein anderes Problem. Die Art und Weise, wie er sein Geld verdient, das wäre wahrscheinlich nicht so ganz vereinbar mit seinem neuen Leben. Muss er auch drüber nachdenken. Kam er am nächsten Tag und hat gesagt, ja, ich habe mich entschieden, ich werde damit aufhören. Und hat gleich zwei Kumpels mitgebracht. Und hat gesagt, ihr braucht das auch. Ja? Hat die zu dem Team gebracht und dann haben die sich die gleiche Geschichte angehört von Jesus und so weiter. Ich weiß nicht genau warum, ob die einfach Angst vor ihm hatten oder ob das eine persönliche Offenbarung war, aber die haben sich auch dann für Jesus entschieden an dem Abend und er hat gleich für sie gebetet. Ja, das war so seine erste Erfahrung mit anderen Leuten über Gott sprechen. Und das sind so Dinge, die wirklich passieren. An diesem Ort, am Ballermann, sie passieren in Deutschland, sie passieren überall auf der Welt. Und das ist für mich so ein Zeugnis dafür, dass Gott lebendig ist, dass seine Kraft lebendig ist. Und das schafft in meinem Leben einen ganz besonderen Zugang zu Gott. Für mich war als Jugendlicher schon immer wichtig, dass der Gott, den ich diene, dass er der gleiche Gott ist wie der Gott in der Bibel. War mit 17 an dem Punkt, wo ich gesagt habe, Gott, du bist echt lieb. Ja, und ich könnte nie leugnen, dass es dich wirklich gibt. Ich habe ihn echt krass erlebt, komme aus einer ziemlich kaputten Familie, als Kind schon. Meine Oma, die hat mich da dann bebetet und versorgt und habe Gott echt erlebt. Aber mit 17 war ich an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, Gott, wenn ich ganz ehrlich bin, das Leben mit dir, ich finde das stinklangweilig. Und die Leute in der Gemeinde, die mir sagen, bin da ab und zu mal hingegangen, dass das Leben mit dir so toll ist, ich habe immer gedacht, Gott, wenn ich so ende, ja. Nicht, dass mit den Leuten was falsch war, aber es war so, das Leben war so rausgesaugt. Und für mich war der Punkt, dass ich gesagt habe, Gott, ich weiß, mein Leben, da gibt es 1000 Kompromisse im Weg mit dir. Ich will dir ganz nachfolgen, ich mache mit allen Kompromissen Schluss, aber ich muss wissen, dass das, was in der Bibel steht, dass das heute noch reell und erfahrbar ist. Ich brauche diesen Zugang zu dir als einen lebendigen und mächtigen Gott. Das war meine persönliche Antenne. Und ich habe damals meine Kompromisse aufgehört und ich war jetzt in den letzten 15 Jahren auf vielen, vielen Orten der Welt, in vielen verschiedenen Kulturen. Und ich habe das echt immer und immer wieder erlebt. Die Kraft Gottes, sie ist real. Und jedes Mal, wenn ich seine Kraft am Wirken sehe, dann hinterlässt das in meinem Herzen Spuren. Das ist ein Weg, wie ich Gott erfasse und erkenne. Ich bin am Ende angekommen, ihr Lieben. Ich möchte euch ermutigen, heute Morgen mal ein anderes Kaliber auszuprobieren. Nicht, dass das Großkaliber besser ist oder erfolgreicher, da hinkt der Vergleich. Aber vielleicht beschäftigst du dich mal mit diesem Zugang zu sagen, Gott, deine Stimme zu hören, aus dem Wort Gottes raus, nach dem, was ist relevant, jetzt zu suchen, Gott zu bitten, dir prophetische Worte für dich selbst und für andere zu geben. Vielleicht auch zu sagen, ich muss die Sache mit dem Sprachengebet nochmal andenken, ja, mich selbst danach ausstrecken, wenn das wirklich eine Art und Weise ist, wie man Gott nahe kommen kann. Und dann tatsächlich erlaube es dir auch, dich selbst in Situationen bringen zu lassen, in denen du weißt, jetzt brauche ich die Kraft Gottes. Und wenn du dann sein Wirken erlebst, ich glaube, das baut deinen Glauben unglaublich auf und es lässt dich Gott nochmal in einer ganz anderen Facette wahrnehmen. Das war's, ihr Lieben. Ich möchte euch bitten, mit mir noch zusammen aufzustehen, dass wir vielleicht noch ein paar Momente nehmen können in Gottes Gegenwart und das, was wir gehört haben heute Morgen, nochmal mit ihm verarbeiten. Lass uns vielleicht einfach einen kleinen Moment Stille zulassen heute Morgen hier in diesem Raum. Möchte ich einfach ermutigen, dass du Gott mal in deinem Herzen eine ganz einfache Frage stellst und die lautet, Gott, wenn es dich gibt, vielleicht kannst du das sogar noch dazu sagen, Gott, was willst du mir heute Morgen eigentlich sagen? Wo willst du mich anstoßen? Ich glaube, dass der Heilige Geist zu dir sprechen will heute Morgen und etwas lebendig machen will in dir. Wir werden jetzt dieses Lied noch miteinander singen zum Schluss und bleib vielleicht in dieser inneren Haltung des Gebets und rede mit Gott in deinen eigenen Worten und sage ihm, Gott, das ist das, wo ich wachsen möchte. Das ist das, was ich lernen möchte. Das ist da, wo ich weiter hinein wachsen möchte. Danke, Herr, dass du unsere Stimmen jetzt hörst und dass du das tust heute Morgen in unserer Mitte. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.